Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir haben heute eine wirklich spannende Sammlung von Quellen vor uns. Das sind persönliche Essays und Gedankengänge vom Blog Reisen und mehr. Und die Themenpalette, die ist wirklich breit gefächert. Philosophie, Gesellschaftskritik, Politik, aber eben auch sehr persönliche Reflexionen über das Leben, das Universum und ganz zentral die Fallstricke unseres eigenen Denkens.
Das stimmt. Unsere Aufgabe heute ist es, gemeinsam mit Ihnen diese Gedankenwelt zu erkunden. Wir schauen uns mal an, wie der Autor so gängige Annahmen auf den Prüfstand stellt.
Ja.
Wie er diese ewige Spannung zwischen unserem Bauchgefühl, also der Intuition, und dem mühsameren kritischen Denken beleuchtet. Und ja, auch über ganz große Begriffe wie Gleichheit, Freiheit und den Sinn des Ganzen nachdenkt.
Es wird also eine Reise zu der Frage, wie kommen wir eigentlich zu unseren Überzeugungen? Und ganz wichtig, welche Denkfallen lauern da auf dem Weg, in die wir vielleicht öfter tappen, als uns lieb ist?
Genau.
Legen wir los. Ein guter Startpunkt ist etwas, worauf wir uns ja alle gerne verlassen. Der sogenannte gesunde Menschenverstand.
Der Klassiker.
Ja, und einer der Texte, gesunder Menschenverstand, wenn das Bauchgefühl uns in die Irre führt, nimmt den aber direkt aufs Korn. Beschrieben wird diese typische Stammtischszene, Meinungen fliegen tief, Argumente sind oft mehr gefühlt als fundiert. Kennt man ja vielleicht, ne?
Absolut.
Eine Diskussion driftet ab, weil jemand eine starke, aber vielleicht völlig unüberlegte Behauptung in den Raum wirft. Der Autor merkt an, wie er selbst bei solchen Debatten inzwischen oft stummer oder langsamer wird.
Das ist ein perfekter Einstieg in die Psychologie dahinter, speziell zur Arbeit von Daniel Kahneman. Der hat ja diese zwei Denksysteme populär gemacht.
Richtig, System 1 und 2.
Genau. System 1, das schnelle, intuitive, automatische, unser Bauchgefühl, oft eben gleichgesetzt mit diesem gesunden Menschenverstand. Und System 2, das ist das langsame, analytische, ja, energieaufwendige Denken. Das Entscheidende ist, System 1 ist im Alltag super nützlich, klar, für schnelle Reaktionen, aber es ist eben auch extrem anfällig für systematische Fehler, für Trugschlüsse, also diese sogenannten kognitiven Verzerrungen.
Ja.
Kahneman hat ja eindrücklich gezeigt, wie oft wir irrational handeln, selbst wenn wir felsenfest von unserer Logik überzeugt sind. Ein Zitat aus den Quellen bringt es da ziemlich gut auf den Punkt. Gerade noch hatte der Mensch als rational gegolten, aber dann kam Kahneman und alles war ganz schön anders.
Das ist wirklich verblüffend. Der Autor führt ja auch Beispiele an, wo uns diese Intuition komplett aufs Glatteis führt. Dieses Monty-Hall-Problem kennen Sie vielleicht.
Oh ja, das Ziegenquiz.
Genau, das Ziegenquiz, wo man die Tür wechseln sollte, obwohl einem alles sagt, bleib bei deiner ersten Wahl. Und trotzdem verdoppelt der Wechsel die Gewinnchance. Verrückt.
Total.
Oder unsere Risikowahrnehmung. Panik vom Fliegen, aber ganz entspannt ins Auto steigen, obwohl die Statistik eine glasklare andere Sprache spricht.
Ja, das hängt wohl mit der Verfügbarkeitsheuristik zusammen, ne? Dramatische Flugzeugabsturzbilder sind im Kopf einfach präsenter als die vielen, vielen alltäglichen Autounfälle.
Stimmt. Oder diese skurrile, paradoxe Kälteempfindung, wo man sich an was sehr Heißem kurz die Finger verbrennt und es als kälter empfindet.
Weil die Nervenbahnen teilweise die gleichen sind, oder? Und das Gehirn kurz verwirrt ist.
Genau. Unser Verstand nimmt ständig Abkürzungen, so scheint's.
Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur darum, dass wir mal Fehler machen, sondern dass unser Gehirn systematisch darauf ausgelegt ist, energiesparende Abkürzungen zu nehmen, die uns aber eben oft in die Irre führen. Weitere Beispiele dafür sind ja der Dunning-Kruger-Effekt. Menschen mit weniger Ahnung überschätzen ironischerweise ihre Kompetenz, weil ihnen sozusagen die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung fehlt.
Ah, okay.
Oder der Bestätigungsfehler, der Confirmation-Bias. Wir suchen unbewusst nach Infos, die unsere Meinung bestätigen und ignorieren, was nicht passt.
Ja, das kennt man.
Also die zentrale Einsicht aus dem Text ist im Grunde, echte Rationalität erfordert die bewusste Anstrengung von System 2. Es bedeutet, die eigene Intuition zu hinterfragen, aktiv nach Fakten zu suchen, abzuwägen. Dieses langsamer Werden des Autors am Stammtisch könnte genau ein Zeichen für dieses wachsende Bewusstsein sein.
Das ist ein guter Punkt. Das zu wissen ist ja schon mal der erste Schritt, um nicht ständig auf diese mentalen Fallen hereinzufallen.
Absolut.
Aber wenn schon unser eigenes Denken so anfällig für Selbsttäuschung ist, wie steht es dann um die großen Ideale, auf die wir uns als Gesellschaft einigen? Das führt uns direkt zum nächsten Punkt.
Ja, zur Gleichheit.
Genau. Nehmen wir den Satz, alle Menschen sind gleich, aus dem Essay mit diesem Titel. Klingt erstmal selbstverständlich, ist ein Grundpfeiler unserer Werteordnung, steht im Grundgesetz, aber der Autor bohrt dann nach. Entspricht das wirklich unserer gefühlten Realität, unserem instinktiven Handeln?
Mhm.
Er nennt Beispiele, die wahrscheinlich viele von uns kennen. Unsere Empathie ist oft ziemlich ungleich verteilt. Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns hier in Europa vielleicht emotional viel stärker als ein ähnlich schlimmer Konflikt im Sudan.
Ja, die Nähe spielt eine Rolle.
Oder der Tsunami 2004. Die Betroffenheit war hierzulande besonders groß, auch weil viele Deutsche unter den Opfern waren. Das fühlt sich nicht immer nach Gleichheit an, oder?
Gleichheit? Eine zentrale Errungenschaft der Aufklärung, festgeschrieben in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und im deutschen Grundgesetz.
Artikel 1 und 3 werden ja genannt.
Genau. Artikel 1, die unantastbare Würde des Menschen, und Artikel 3, die Gleichheit vor dem Gesetz. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht das, was der Autor als naturgegebene Ungleichheit im menschlichen Empfinden beschreibt.
Also eine Art evolutionäres Erbe?
Sozusagen. Eine evolutionär tief verankerte Tendenz, unsere Nächsten, die eigene Gruppe, zu bevorzugen. Das war in kleinen Jäger- und Sammlergruppen überlebenswichtig, klar, schafft aber in unserer globalisierten Welt massive Probleme.
Und der Text betont deshalb die absolut entscheidende Rolle von Staat und Recht?
Richtig.
Gesetze und Institutionen sollen ja gerade ein bewusstes Gegengewicht bilden zu dieser natürlichen, instinktiven Ungleichheit im Fühlen und Handeln.
Genau.
Sie sollen sicherstellen, dass vor dem Gesetz jeder Mensch gleich behandelt wird. Egal ob Freund oder Feind, nah oder fern, Landsmann oder Fremder. Die Gleichheit vor Gericht ist so ein Beispiel. Ein Mordopfer bekommt Gerechtigkeit, unabhängig davon, wer es war.
Mhm. Bemühungen um Chancengleichheit in der Bildung oder Antidiskriminierungsgesetze gehören ja auch dazu.
Aber die Frage bleibt natürlich, wie gut dieses Gegengewicht in der Praxis immer funktioniert, wenn unsere Intuition ständig dagegen arbeitet.
Und genau das ist der Punkt, warum das für Sie als Hörer so relevant ist. Diese Spannung zwischen dem abstrakten, hart erkämpften Ideal der Gleichheit und unserem oft parteiischen Bauchgefühl ist ja keine rein theoretische Frage.
Stimmt.
Ja. Sie formt unsere täglichen Urteile, unsere Reaktion auf Nachrichten, die politischen Debatten über Gerechtigkeit, Migration, globale Verantwortung. Es braucht eben bewusste Anstrengungen, wieder System-2-Denken, dieses Ideal gegen unsere Instinkte hochzuhalten und aktiv zu verteidigen.
Okay. Also wenn wir schon bei der Gleichheit zwischen Menschen so leicht daneben liegen können, wie verzerrt ist dann erst unsere Sicht auf unsere eigene Bedeutung im großen Ganzen?
Ja, das ist der nächste Schritt.
Das bringt uns zu einem weiteren faszinierenden Aspekt der Texte. Das Universum und die Krone der Schöpfung und der Mittelpunkt der Welt fangen dieses Gefühl ein, das vielleicht viele beim Anblick der Bilder des James-Webb-Teleskops hatten. Eine Mischung aus Ehrfurcht und absoluter Winzigkeit.
Mhm, genau. Milliarden Galaxien. Das rückt die Perspektive schon ziemlich zurecht.
Absolut.
Der Autor nennt das den Spotlight-Effekt, dieses oft unbewusste Gefühl, das wir alle kennen, irgendwie doch der Nabel der Welt zu sein, dass sich alles um uns dreht.
Ja.
Dem stellt er die schiere, unvorstellbare Unermesslichkeit des Kosmos gegenüber. Und er kritisiert damit frontal die traditionelle, oft religiös geprägte Vorstellung vom Menschen als Krone der Schöpfung.
Eine ziemliche Anmaßung, meint er.
Ja, wenn man bedenkt, dass simple Lebensformen wie Cyanobakterien unseren Planeten schon vor Milliarden Jahren durch die Produktion von Sauerstoff viel radikaler verändert haben als wir bisher. Unsere kosmische Bedeutung ist, gelinde gesagt, relativ.
Diese kosmische Perspektive hat dann natürlich auch Folgen für die Sicht auf traditionelle Religionen, wie in den Essays Universum und Sinn des Lebens deutlich wird.
Ganz klar.
Die Vorstellung eines persönlichen Gottes, der sich speziell um uns auf diesem Staubkorn Erde kümmert, erscheint dem Autor angesichts dieser kosmischen Weite mehr als lächerlich.
Mm. Er äußert tiefe Skepsis gegenüber starren, sich oft widersprechenden Glaubenssätzen.
Und plädiert stattdessen leidenschaftlich für Humanismus, Vernunft und Wissenschaft. Dabei zitiert er den Physiker und Philosophen Gerhard Vollmer mit diesem bemerkenswerten Satz: Wir irren uns empor.
Ein starkes Bild. Fortschritt also nicht durch Offenbarung, sondern durch Versuch, Irrtum und ständiges Dazulernen.
Genau. Das fliegende Spaghetti-Monster wird auch erwähnt, nicht um Gläubige zu verspotten, sondern als humorvolle Illustration gegen Dogmatismus.
Ja, als Beispiel für eine nicht widerlegbare, aber eben willkürliche Glaubensbehauptung.
Man merkt richtig, wie sehr diese Weite des Alls den Blick auf irdische Gewissheiten verändert.
Was hier wirklich fasziniert, sind die Konsequenzen dieses Perspektivwechsels für unser Handeln hier und jetzt. Es ist eine direkte Herausforderung an unseren Egozentrismus und Anthropozentrismus, also die Tendenz, uns selbst und die Menschheit für das Maß aller Dinge zu halten.
Mhm.
Und es rahmt drängende Fragen völlig neu ein. Umweltschutz zum Beispiel wird im Text Der Mittelpunkt der Welt eben nicht als sentimentale Rettung der armen Natur dargestellt. Der Natur, so der Autor provokant, sei unser Schicksal ziemlich egal.
Oha.
Sondern Umweltschutz wird zu einem, ja, knallharten Gebot der Selbsterhaltung. Wir müssen unseren Lebensraum pfleglich behandeln, um als Spezies zu überleben.
Der Vergleich ist drastisch.
Ja, er wählt einen fast schon drastischen Vergleich. Wir sollten uns verhalten wie Viren, die ihren Wirt nicht umbringen. Und die große Frage nach dem Lebenssinn, diskutiert in Sinn des Lebens, wird damit zur zutiefst persönlichen Aufgabe.
Weil das Universum keinen vorgibt.
Genau. In einem Universum, das uns keinen vorgefertigten Sinn liefert, müssen wir selbst unserem Dasein Bedeutung verleihen. Der Glaube an einen Gott wird dabei als etwas für Denkfaule bezeichnet, die eine kindliche äußere Sicherheit suchen, statt selbst Verantwortung zu übernehmen.
Harte Worte. Und wie übersetzt sich dieser kritische Geist, dieses Misstrauen gegenüber einfachen Antworten und Selbstüberschätzung, nun in die Niederungen der Politik?
Ja, das ist die nächste Frage.
Das ist ja oft der Bereich, wo die Dinge besonders komplex und emotional aufgeladen sind. Die Texte »Das eigene Ich ist alles« und »Mehr Demokratie wagen« warnen eindringlich vor gefährlichen Vereinfachungen im politischen Diskurs.
Mhm.
Scharf kritisiert wird, wie gerade populistische Strömungen den Begriff Freiheit oft kapern, ihn aber sehr selektiv und eigennützig verwenden.
Als Freiheit von Regeln, die mir nicht passen, so in der Art.
Genau. Während gleichzeitig Ausgrenzung Andersdenkender betrieben, komplexe Probleme wie der Klimawandel geleugnet oder bewusst alternative Fakten verbreitet werden.
Der Autor scheut es da auch nicht, konkrete Beispiele für diese Diskrepanz zwischen Worten und Taten zu nennen. Von Orbáns System in Ungarn über Trumps widersprüchliches Verhalten beim Klimaschutz bis hin zur Ibiza-Affäre der FPÖ in Österreich.
Das ist aber keine pauschale Politikverdrossenheit, oder?
Nein, im Gegenteil. Der Autor verteidigt gleichzeitig vehement die Demokratie, gerade weil sie so mühsam und langsam ist. Das steht im Text »Mehr Demokratie wagen«.
Ah ja.
Er beschreibt sie als inhärent schwierig, als einen ständigen Prozess des Ringens, der langwierigen Debatten und notwendigen Kompromisse. Dem stellt er die trügerische Verlockung starker Führer gegenüber, die schnelle, einfache Lösungen versprechen.
Die aber historisch meistens nach hinten losgingen.
Exakt. Die historisch betrachtet fast immer mehr Unheil als Segen gebracht haben. Das passt wieder perfekt zu Kahnemanns Modellen. Populismus zielt oft auf die schnellen, emotionalen Reaktionen von System 1.
Und Demokratie braucht System 2.
Genau. Eine funktionierende Demokratie erfordert die Anstrengung der Deliberation, des sorgfältigen Abwägens und Diskutierens mit System 2. In einem weiteren Text hat der freiheitlich-demokratische Staat seine Existenzberechtigung verloren, argumentiert der Autor ja auch, dass trotz weltweiter autoritärer Tendenzen unsere Staatsform immer noch die beste ist, um Wohlstand und Freiheit für die Mehrheit zu sichern und deshalb geschützt und gestärkt werden muss.
Besonders interessant finde ich die konkreten Vorschläge, wie man die Demokratie stärken könnte. Und zwar über das reine Wählengehen hinaus.
Mhm, das fand ich auch spannend.
Der Autor fordert mehr gelebte demokratische Teilhabe im Alltag. Einerseits in Vereinen, wo er ein nachlassendes Engagement beklagt.
Ja.
Andererseits, und das ist ein wirklich spannender Punkt, fordert er viel mehr Demokratie am Arbeitsplatz.
Stimmt.
Er kritisiert die oft als diktatorisch empfundene Struktur in vielen Unternehmen und Behörden, wo Führungskräfte von oben ernannt statt von unten gewählt werden und strenge Hierarchien das Sagen haben.
Und knüpft an Willy Brandt an.
Genau, seine Forderung knüpft direkt an Willy Brandts berühmten Ausspruch »Mehr Demokratie wagen« von 1969 an und will diesen auf die Arbeitswelt ausweiten. Mehr Transparenz ist eine weitere Forderung, ein wirksames Lobbyregister, nachvollziehbare politische Entscheidungen.
Und sogar die Idee einer persönlichen Haftung für grob fahrlässige Fehlentscheidungen in der Politik. Das ist schon stark.
Ja, das sind starke Ansätze.
Absolut. Und eine weitere sehr spezifische Gefahr für das demokratische Gleichheitsprinzip sieht der Autor in der extremen Konzentration von Reichtum und Vermögen. Das steht im Text »Die Gefahr großer Vermögen«.
Aha, ja.
Diese erlaube einigen wenigen einen unverhältnismäßigen politischen Einfluss, sei es durch massive Wahlkampfspenden, die Finanzierung von Lobbygruppen oder die Kontrolle über Medienhäuser. Das untergrabe die Idee der gleichen Stimme für alle Bürger fundamental.
Weil Geld dann mehr zählt als die einzelne Stimme.
Im Grunde ja. Er argumentiert, dass solche riesigen Vermögen selten allein auf individueller Leistung beruhen, sondern oft auch auf der Ausnutzung gesellschaftlicher Strukturen, glücklicher Umstände oder historischer Ungerechtigkeiten.
Okay.
Deshalb fordert er eine stärkere Regulierung, eine deutlich progressivere Besteuerung von Einkommen und Vermögen sowie eine Reform der Erbschaftssteuer, um mehr Chancengleichheit herzustellen und den Mittelstand zu stärken.
Und beruft sich aufs Grundgesetz.
Genau, dabei beruft er sich auch auf das Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. All diese Punkte unterstreichen. Es braucht starke, faire, systemische Regeln und Kontrollen.
Mhm.
Sich allein auf den gesunden Menschenverstand oder das Gewissen der Mächtigen zu verlassen, wäre naiv, gerade weil wir jetzt wissen, wie anfällig unser Denken ist.
So, fassen wir das mal zusammen. Diese Essaysammlung von Reisen und Meer ist wirklich eine anregende Einladung, das eigene Denken kritisch zu beleuchten.
Ja, absolut.
Sie fordert uns heraus, über die schnellen, intuitiven Reaktionen hinauszugehen, über Stammtischparolen und den vermeintlich so gesunden Menschenverstand.
Eben.
Stattdessen Mut zum kritischen, manchmal unbequemen Nachdenken über uns selbst, über unsere Gesellschaft, unseren Platz im Universum und die komplexen Herausforderungen der Politik. Diese Spannung zwischen dem schnellen System 1 und dem langsamen System 2
zieht sich wirklich wie ein roter Faden durch all diese Überlegungen.
Genau.
Der eigentliche Wert liegt dabei vielleicht weniger in fertigen Antworten als im Prozess des Fragens selbst. Im Skeptischsein gegenüber allzu einfachen Wahrheiten, im Aushalten von Komplexität und Widersprüchen.
Mhm.
Wie der Autor in deiner Einleitung schreibt, mit den Worten von Gerhard Vollmer, wir irren uns empor. Menschlicher und gesellschaftlicher Fortschritt, so die These, entsteht oft gerade aus der Anerkennung unserer eigenen Fehlbarkeit heraus.
Aus dem Streben nach besserem Verständnis?
Ja, aus dem beständigen, wenn auch mühsamen Streben nach einem besseren, differenzierteren Verständnis.
Und mit diesen Gedanken möchten wir Sie aus dieser heutigen Betrachtung entlassen, aber nicht ohne einen letzten Anstoß zum Weiterdenken.
Okay, ich bin gespannt.
Der Autor erwähnt an einer Stelle im Essay »Sinn des Lebens«, wie unglaublich schwierig es ist, subjektive Empfindungen, also Gefühle, Farben, Schmerz, präzise zu beschreiben. Wie können wir sicher sein, dass ein anderer Mensch dasselbe wahrnimmt oder fühlt wie wir?
Eine alte philosophische Frage, ja. Das Qualia-Problem.
Genau. Wenn nun aber unser eigenes Denken, wie wir heute ausführlich besprochen haben, so voller systematischer Verzerrungen, Illusionen und blinder Flecken steckt, wie sicher können wir dann überhaupt sein, die Perspektiven, die Gefühle, die Überzeugungen anderer Menschen auch nur annähernd richtig zu verstehen?
Das ist in der Tat eine Frage, die nachwirkt. Was bedeutet diese grundlegende Unsicherheit für unsere Fähigkeit zum echten Dialog? Für unseren Umgang mit Meinungsverschiedenheiten in einer zunehmend polarisierten Welt. Guter Punkt. Stoff zum Nachdenken.
Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser gedanklichen Reise durch die Quellen begleitet haben. Bis zur nächsten Vertiefung.